Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen. Das Feature.
Euch allen ein gesegnetes und frohes Osterfest.
Und ab!
Der Friede und die Freude des auferstandenen Herrn sei mit euch.
Aisha, du kannst ganz besonders stolz auf dich sein.
Benedictio Dei Omnipotentis.
Achtung, Präsident!
Ein sehr gutes Arbeitsverhalten, ein sehr gutes Sozialverhalten.
Patris et Filii.
Ungerade!
Oh. Das ist ein Durchschnitt von 3,2. Es hat gut geklappt im ersten Halbjahr. Das ist ein Durchschnitt von 2,7.
Tapfer,
du bist der Beste von den Jungs. Du hast ein grandioses Zeugnis.
So war mir Gott helfen.
Autorität Reloaded. Wer entscheidet in einer digitalen Gesellschaft? Von Vera Linz.
Die Kirche, die Armee, die Lehrerin in der Schule. All das sind Autoritäten, die uns seit Jahrhunderten vertraut sind. Wir alle reagieren auf sie. Doch was eigentlich ist eine Autorität? Darüber gibt es verschiedene Auffassungen. Die Sozialwissenschaften etwa bezeichnen sie als eine Zuschreibung.
Wenn man es als eine Qualität betrachtet, die jemandem zugeschrieben wird, dann ist es eine Anerkennung auf verschiedenen Ebenen.
Erklärt die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann.
Es kann eine sein, die sich in Regeln, in Macht, in Verboten und Geboten ausdrückt. Aber eine Autorität kann auch jemand sein, dem wir einen Weitblick, viel Wissen, viel Erfahrung und damit auch Entscheidungskompetenzen zuschreiben. Und das wiederum, wenn Autorität sowas bedeutet wie Orientierung, die jemand gibt, dann kann das auch was sehr Positives sein.
Autorität ist eine Instanz, der wir vertrauen, deren Meinung zählt, an der wir unser Handeln ausrichten und der wir folgen, ohne sie ständig zu hinterfragen. Der Philosoph Max Horkheimer spricht in diesem Fall von einer bejahrten Abhängigkeit, bei der die Unterordnung unter anderem der eigenen Entfaltung dient. Etwa im Verhältnis zwischen Kind und einer guten Erziehung, wie Horkheimer schreibt. Demgegenüber steht der autoritäre Charakter, wie ihn Erich Fromm beschreibt. Fromm sieht darin die Bereitschaft, sich einer Autorität zu unterwerfen und das damit verbundene Bedürfnis, auch andere zu unterwerfen. Ob wir jemanden als Autorität anerkennen, entscheidet jeder immer wieder neu für sich selbst. Und das heißt auch, Autoritäten sind nicht in Stein gemeißelt.
Überhaupt ist Autorität etwas, was sich beständig verändert. Das ist keine feststehende Größe, die immer in Bewegung ist und die hoch und runter gehen kann und auch neue Formen annehmen kann.
Zum Beispiel nichtmenschliche. Das ist neu. Mit der Digitalisierung beginnen Menschen erstmals, Autorität auch auf Technik zu übertragen. Der Soziologe Ulrich Bröckling.
Wir müssen, glaube ich, Abschied davon nehmen, Autorität ausschließlich als etwas zu denken, was an Personen hängt.
Dass Autorität bislang nur dem Menschen zugesprochen wurde, liegt daran, dass es dabei um ein Vertrauensverhältnis geht. Darum, sich auf jemanden verlassen zu können. Diese Annahme der Verlässlichkeit könnte nun bald auch Technik für sich in Anspruch nehmen. Noch ist allerdings die Akzeptanz dafür, was Sprachassistenten oder Suchmaschinen ausspucken, hierzulande mäßig ausgeprägt. Laut einer Meinungsumfrage des Europäischen Parlaments vertrauen die deutschen klassischen Institutionen wie dem Arzt, der Polizei oder der öffentlichen Verwaltung deutlich mehr als dem Internet. Auch der künstlichen Intelligenz wird wenig vertraut. Die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann sieht dennoch mit dem Aufstieg von KI-gesteuerten Assistenten wie ChatGPT neue Autoritäten entstehen.
Weil neue Wissenssysteme entstehen, die Vorgänge automatisieren, die bisher zwischen Menschen oder in Menschen stattgefunden haben. Und damit entsteht, wenn man so will, eine neue, auch epistemische Autorität. Wenn ich etwa jetzt zu ChatGPT gehe und in einem Prompt eine Frage formuliere, die sagt, erklär mir bitte Folgendes, dann schreibe ich ChatGPT eine gewisse epistemische Autorität in dem Sinne zu, dass ich mir Wissen erwarte, das ich selber nicht habe. Auf jeden Fall ist es eine Macht. Ob wir die als legitim anerkennen, das steht irgendwie noch aus.
Vertrauen in Technik hat also viel mit Wissen zu tun. Mit der Qualität, Antworten liefern zu können, die Menschen nicht ohne weiteres in petto haben. Im Alltag spiegelt sich das deutlich wider. Über 3 Billiarden Suchanfragen werden täglich an Google gerichtet, so Schätzungen. In Deutschland nutzen 9 von 10 Menschen die Suchmaschine, die ihren Algorithmus tausende Male innerhalb eines Jahres ändert. Mit ihren Suchvorschlägen und Antworten greift die Technologie zunehmend in unser soziales Leben ein.
Und das ohne, dass wir das beobachten und unmittelbar kritisieren und auch bewerten können, weil uns häufig die Möglichkeit fehlt, zu beurteilen, wie es ohne Algorithmen passieren würde. Das heißt, es wird etwas entschieden im Sinne von Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit, Priorität oder nachgelagert und das wird uns vorgesetzt und es gibt keine Vergleichsgröße für uns, die es uns erlaubt, die Qualität des algorithmischen Ordnens und Empfehlens genau zu bewerten.
Eine Autorität also, die enorm verunsichernd sein kann.
Sie ist eigentlich nur dann verunsichernd, wenn man sich das bewusst macht. Aber wenn man sich das nicht bewusst macht, kann auch sein, dass es einen erleichtert, weil aus der Vielfalt von Informationen, die sonst über einen hereinbrechen würde, man eben nur einen schmalen Ausschnitt zu sehen bekommt und der einem womöglich plausibel erscheint. Und darüber denkt man dann für gewöhnlich hinterher nicht mehr nach, weshalb der Ausschnitt der Wirklichkeit, der uns algorithmisch vorgesetzt wird, uns fast wie die Realität vorkommt.
Eine nichtmenschliche Autorität, die Realität vorspiegelt. Das hat andere Folgen, als würde ein Mensch Behauptungen über die Wirklichkeit anstellen.
Auf der einen Seite müssen wir befürchten, dass uns Autonomie abhanden kommt, je mehr wir an digitale Systeme auslagern und delegieren. Und auf der anderen Seite hat es natürlich auch einen sehr starken Enabling-Effekt in dem Sinne, dass wir heute Dinge tun können, die man vorher nicht tun konnte.
Die Digitalisierung bringt nicht nur im Wissensbereich neue Autoritäten hervor, sondern auch in der Wirtschaft, erklärt der Physiker und Netztheoretiker Timo Daum, der in seinen Büchern die Veränderung der Arbeit durch die Digitalisierung thematisiert. Innerhalb von Unternehmen haben Mitarbeiter dank digitaler Technologien einfacher Zugang zu Informationen. Sie können sich besser miteinander vernetzen und ihr Wissen teilen. Starre Hierarchien haben damit ausgedient.
Wenn man das mal weiterspinnt, folgt ja daraus, dass wir den Chef, der mehr weiß als wir, und den Chef, der kontrolliert und der Micromanaging macht, immer weniger brauchen. Weil einher mit der Erosion von Autorität durch die Wissensgesellschaft, die irgendwie mit der Digitalisierung ja einhergeht, daraus folgt ja auch so eine Anforderung an den Einzelnen, das ein Stück weit zu übernehmen.
Das Prinzip des agilen Arbeitens soll dieser Entwicklung gerecht werden. In den letzten 20 Jahren ist diese Methode zum Mainstream geworden. Agilität steht dafür, dass Teams beweglich sind, sich nach bestimmten Prinzipien selbst steuern, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen. Seinen Ursprung hat die Idee im Manifest der agilen Softwareentwicklung, dem Gründungsdokument der agilen Bewegung, das 2001 von amerikanischen Softwareexperten verfasst wurde. Es ging darum, sich freizumachen von starren Managementstrukturen. Das Versprechen? Eine humanere Arbeitskultur durch hochgradige Vernetzung und die Freiheit, sich selbst zu organisieren.
Was es gibt, ist, dass wir tatsächlich jeden Tag im Entwicklerteam uns gegenseitig erzählen, was tun wir gerade, wo sind wir gerade, brauchen wir Hilfe. Also da geht es hier um eine Abstimmung.
Erzählt Rebecca. Sie arbeitet als Softwareentwicklerin bei der Firma Kudosoft in Berlin. Kudusoft bezeichnet sich selbst als agiles Unternehmen und gehört zum Klingel-Konzern. Mit ihrem Job ist Rebecca sehr zufrieden. Sie kann sich keine andere Art zu arbeiten vorstellen. Auch wenn das immer wieder einen großen Kommunikationsaufwand bedeutet.
Und alle zwei Wochen reflektieren wir, wie ist es gelaufen? War das cool? Hat das funktioniert? Haben bestimmte Veränderungen, die wir eingeführt haben, haben die was gebracht oder waren sie doof? Und je nachdem passen wir immer wieder an, wie wir arbeiten. Und an die äußeren Begebenheiten passen wir natürlich auch ständig wieder an. Ne? Die ändern sich ja auch. Wir leben ja nicht in einer fixen Welt, wo alles gleich bleibt. Sondern es ändert sich alles. Und dem passen wir uns an.
Was vor 20 Jahren revolutionär war, ist längst in andere Branchen übergeschwappt. Heute wollen viele agil arbeiten. Automobilhersteller wie Daimler, der Elektrokonzern Bosch oder das Versicherungsunternehmen Allianz. Auch in der Wissenschaft arbeiten Teams teilweise selbst organisiert. Der Physiker und Internettheoretiker Timo Daum.
Ich würde sogar so weit gehen, dass Agilität also eine adäquate Arbeitsorganisationsmethode ist im kognitiven Zeitalter des Kapitalismus. Also in dem Moment, wo wir es mit kreativer, kollaborativer Entwicklungsarbeit zu tun haben, kann man mit Taylor und mit dem alten Chef und dem Micromanagement und dem Abteilungsleiter und dem Gebietsleiter oder so einfach nichts mehr anfangen.
Inzwischen haben sich weitere Methoden etabliert, die sich an das Prinzip der Agilität anlehnen. Design Thinking etwa oder Holacracy. Flexibilität und Selbstführung sind auch hier zentral. Das klingt nach unbegrenzter Freiheit, ist aber auch mit Irritationen verbunden, wie Rebecca erzählt.
Also es gibt dann immer so Phasen, wo wir irgendwie plötzlich am Diskutieren sind wie wild und Firmenthemen ganz, ganz groß und ganz, ganz wichtig sind. Und dann gibt es wieder Phasen, wo wir einfach nur arbeiten und relativ wenig passiert. Wir hatten vor kurzem erst so eine Diskussion, wo wir gerade das Gefühl haben, wir diskutieren gerade eigentlich eher zu wenig und reiben uns zu wenig und sind eigentlich gerade viel zu sehr in unseren Projekten verschwunden und zu wenig in Firmenthemen dran.
Autoritätsfrei läuft es allerdings auch beim agilen Arbeiten oder angelehnten Arbeitsformen nicht ab. Für den Soziologen Ulrich Bröckling kommt hier wieder Technologie ins Spiel.
Da haben wir eine sehr wirksame Verbindung von Freiheitsspielräumen und auf der anderen Seite einer ganz strikten, aber nicht mehr durch Personen ausgeübter Kontrolle, sondern einer Kontrolle, die ausgelagert wird an technische Systeme, an Zeiterfassungssysteme, an Leistungsmessungssysteme, die ja mittlerweile über digitale Technologien sehr genau beschreiben können, was, wann, wie jemand tut und die nicht mehr eine Person im Zentrum haben, die da die Kontrolle ausübt, sondern die rein über ja, irgendwelche Zahlenreihen oder Kennziffern funktioniert.
Die Autorität des Menschen, in dem Fall des Managers, wird also teilweise ersetzt durch die Autorität der Technik. Aber auch diese folgt, wie der Manager, den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Es geht um Effektivität und Profitabilität.
Es gibt immer ein Außen, es gibt immer einen Horizont, jenseits dessen die Führung des Unternehmens oder das Management steht. Und mir fällt dazu immer das Bild der Truman Show ein. Ne? Der Bewohner wohnt praktisch in dieser heilen Welt, aber wenn er zu weit in eine Richtung geht, dann stößt er an eine Mauer.
Eine Erfahrung, die auch Rebecca teilen kann.
Ich habe jetzt gerade das Glück, in einem Team zu sein zum Beispiel, wo gerade viel Budget da ist, wo eine hohe Priorität drauf ist, wo klar ist, da müssen wir gerade was schaffen. Und dann gibt es andere Teams, bei denen wurden gerade Budgets gekürzt und dann wird es natürlich irgendwie eng und dann wird es schwieriger und dann macht es vielleicht auch erstmal nicht mehr so viel Spaß.
Und natürlich ist es so, dass die Chefebene, wo strategische Entscheidungen getroffen werden, wo das Budget gemacht wird, wo Geld verdient wird letztendlich, dass die von außen Störungen darstellen für diese kleinen, heilen Welten, die zum Beispiel agile Teams oder so darstellen.
Für die Beschäftigten bleibt der Widerstreit zwischen Freizügigkeit und äußeren Rahmenbedingungen nicht ohne Folgen, hat Sabine Pfeiffer beobachtet. Die Soziologin forscht seit vielen Jahren daran, wie sich agiles Arbeiten in Unternehmen auf Mitarbeiter auswirkt.
Diese Widersprüchlichkeit ist für Beschäftigte fürchterlich, weil sie sozusagen mit dem einen Bein in der agilen Welt sind, mit dem anderen Bein in der anderen. Und wenn es ganz böse ist, und ich habe auch solche Bilder wirklich auf Folien oft in Vorträgen verwendet, wo man quasi so einen Menschen, so, der sich auseinandergerissen fühlt, weil er ständig eine Brücke bauen muss im Arbeitsalltag zwischen diesen beiden Welten, obwohl die eigentlich nicht gut zusammenpassen.
Dennoch stellt sich die Frage, überwiegt nicht das Positive, dass autoritäre Strukturen von individuellen Freiheiten abgelöst werden? Der Soziologe Ulrich Bröckling.
Ich würde das als Soziologe erstmal gar nicht bewerten, sondern würde versuchen zu beschreiben, ja, wie verändert sich eine Gesellschaft, wenn zum Beispiel Arbeit auf eine solche Weise organisiert wird. Das entspricht zum Beispiel den Vorstellungen einer demokratischen, nicht mehr nach dem Prinzip von Befehl und Gehorsam organisierter Gesellschaft, einer Gesellschaft, die Partizipation, Engagement nicht nur ermöglicht, sondern auch erfordert. Also Freiheit ist nicht nur ein Möglichkeitsraum, sondern wir haben gewissermaßen einen Zwang zur Freiheit. Wir sind genötigt, frei zu sein und uns selbst zu organisieren.
Nicht jeder allerdings kann diesen Zwang zur Freiheit gewinnbringend für sich nutzen. Wie Menschen zu Hierarchien stehen, ist individuell verschieden, schreibt der amerikanische Neurowissenschaftler Robert Sapolsky. Ob jemand Wert auf zentralisierte Autorität, Recht und Ordnung und Konventionen legt, hängt demnach von inneren Dispositionen ab. Auch die Fähigkeit oder der Wille, sich selbst zu organisieren, ist nicht bei jedem gleich ausgeprägt. Agilität stellt sich auf solche Feinheiten nicht ein.
In den meisten Unternehmen, in denen wir forschen, missversteht aus meiner Sicht das Management ist eigentlich oft als reine Beschleunigungsmethode. Man kann damit schneller und kostenintensiver entwickeln, ist die These. Es widerspricht aber eigentlich der Idee. Und das sind auch so ein bisschen die Konfliktlinien oft in Unternehmen, die wir sehen, die sich genau an dieser Stelle reiben.
Dabei war es das, was viele erhofft hatten, mehr Freiheit. Schließlich ist die Digitalisierung mit einem großen Freiheitsversprechen einhergegangen. Mit Folgen auch für Autoritäten in der Politik.
Die Piraten aus Mecklenburg-Vorpommern! Die Berliner!
Ich werde ganz ehrlich sein, ich war sehr naiv. 2009, als ich zur Piratenpartei kam, habe ich gedacht, jetzt, wo wir das Internet haben, müssten wir automatisch alle demokratischer werden. Und zwar, weil wir so gut informiert sind wie keine Generation vor uns. Wir können unsere Stimme so leicht hörbar machen wie keine Generation vor uns. Wir sind nicht mehr abhängig von Gatekeepern.
Marina Weißband, Publizistin und Politikerin. Sie war von Mai 2011 bis April 2012 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei Deutschlands. Weißband und ihre Mitstreiterinnen standen für einen neuen Ansatz in der Politik. Die Autorität der wenigen sollte dabei auf die Autorität der vielen verteilt werden. Mittels digitaler Tools sollte jeder, der es wollte, mitentscheiden können, in welche Richtung sich die Partei bewegt.
Das Digitale am Digitalen ist ja, dass es kopierbar ist. Also im Prinzip ist das genauso ein Durchbruch wie die Druckerpresse, nur dass jetzt jeder eine Miniatur-Druckerpresse Deluxe in der Hosentasche hat und wir alle Echtzeitzugriff aufeinander haben. Ich habe gedacht, das muss eine Gesellschaft demokratischer machen, praktisch von allein. Und dieses von allein war ein Irrtum.
Auch wenn das anfangs anders aussah. Die Mitgliederzahl stieg in kurzer Zeit rasant an. Auch die Euphorie und der Zuspruch aus der Wählerschaft waren groß. Im Herbst 2011 zogen die Piraten mit fast 9% ins Berliner Abgeordnetenhaus ein. Weitere Landesparlamente folgten.
Wir diskutieren jetzt nicht inhaltlich über Anträge, die wir schon diskutiert haben oder haben sollten.
Ihr Politikprinzip Liquid Democracy, eine Mischung aus direkter Demokratie und repräsentativen Elementen, funktionierte jedoch nicht wie erhofft.
Okay, du hast offensichtlich immer noch nicht verstanden, was die Zusammenstellung der vom Senat vorgelegten Rechtsverordnungen sind.
Es waren natürlich Tools, die in einem Kindheitsstadium waren, weil, naja, wir waren halt dabei, irgendwie die Demokratie neu zu erfinden. Und da gibt es naturgemäß viele Fragen, viele Dinge, mit denen man auf die Nase fallen kann. Man muss erstmal 1000 Dinge ausprobieren, wie es nicht geht. Die Piratenpartei war ein Labor der Demokratie. Und uns vorzuwerfen, dass wir Mitte-20-Jährigen in den 5 Jahren unserer Bekanntheit es nicht geschafft haben, die Demokratie neu zu erfinden, ist natürlich einfach.
Dinge, die würde ich jetzt gerne sagen, aber es ist halt scheiße.
Nur wenige Jahre nach ihrem Aufstieg waren die Piraten in Deutschland in der Bedeutungslosigkeit versunken. Kommunikationschaos, Uneinigkeit, Streitereien bis unter die Gürtellinie. Dem ambitionierten Vorhaben fehlte es an einer tragfähigen Struktur, mit der sich in der Demokratie Mehrheiten gewinnen lassen. Der Nachweis, dass die direkte Demokratie der Repräsentativen überlegen ist, und dass die alten Autoritäten in der Politik ausgedient haben, blieb aus. Für die Politikwissenschaftlerin Jeanette Hofmann basiert das Scheitern der Piraten aber auch auf einer gängigen Fehlannahme.
Was immer wieder aufs Neue scheitert, und das gilt, glaube ich, für jede Generation von elektronischen Medien, ist, dass mit jeder Generation sich die Hoffnung verbindet, dass die Welt demokratischer wird, weil die Beteiligungshürden gesunken sind. Und was man dann aber immer feststellt, ist, dass in jeder Generation die Zahl derjenigen, die sich wirklich für Demokratie interessieren und sich gerne aktiv beteiligen wollen, doch nie über 10% hinauskommt. Und der Rest ist entweder zu beschäftigt oder will gar nicht sich aktiv beteiligen.
Bleibt also alles beim Alten in der Politik? Nicht ganz. Auch hier kratzt die Digitalisierung an althergebrachten Autoritätsverhältnissen. Die Entwicklung aber auch hier ambivalent.
Ein paar demokratische Parameter stehen schon besser da als vorher. Ich erinnere gerne daran, dass in den 80er Jahren etwa wir eine heftige Kritik an den Massenmedien geübt haben, darüber, dass sie immer Männer zeigen, darüber, dass sie wenig über Entwicklungsländer berichten. Also der Weltausschnitt, den uns die Massenmedien früher vorgesetzt haben, der war deutlich beschränkter als das, was wir uns heute selber organisieren können. Und das gilt natürlich auch für unser Verhältnis gegenüber der Politik. Da ist sehr viel heute transparenter, als das vorher war.
Für Politiker bedeutet das, sie müssen ihr Handeln viel mehr erklären als früher. Sie müssen mehr kommunizieren über viel mehr Kanäle. Ihre Autorität ist weniger selbstverständlich. Auch Fehlverhalten kann schneller öffentlich gemacht und geahndet werden.
Man könnte auch verweisen auf das zivilgesellschaftliche Instrument der Leaks. Das hat sich eigentlich erst mit dem Digitalen etabliert. Heute kann man leaken und damit Dinge sichtbar machen, die sonst hinter verschlossenen Türen stattfinden. Und das passiert ja immer häufiger. Also ich finde, in Sachen Transparenz haben wir auch enorm viel gewonnen.
Doch trotz dieses Gewinns an Transparenz ist die Hälfte der Deutschen mit der demokratischen Alltagspraxis unzufrieden. So das Ergebnis der aktuellen Autoritarismusstudie vom November 2022. Seit 2002 analysieren Wissenschaftler der Universität Leipzig die Entwicklung autoritärer und rechtsextremer Einstellungen in Deutschland. Ein weiterer Befund der aktuellen Studie: antidemokratische Einstellungen haben zugenommen und werden in der Breite der Bevölkerung akzeptiert. Genau das kann man auch im Internet beobachten. Politiker, die autoritär agieren, haben Hochkonjunktur.
Wir haben auch die Erfahrung gemacht, dass sich genau dort ja auch sehr autoritäre Gestalten durchsetzen können, an Einfluss gewinnen würden, dass etwa diese starken Männer, die in den letzten Jahren weltweit als eine Form der Herrschaft der Regierung sich gezeigt haben, von Trump bis Putin, von Duterte bis Bolsonaro, von Orban bis Modi, also ein gewisser Typus autoritärer Herrschaft, der auch ein Produkt der sozialen Medien und der Digitalisierung ist, weil genau die Kommunikationskanäle sehr stark über Affekte laufen. Und genau von solchen Kommunikationsformen leben politische Führer wie exemplarisch Trump.
Digitale Medien stärken also auch antidemokratische Autoritäten und befördern autoritäre Charaktere. Digitale Medien werden damit selbst zu einer Instanz, die hinterfragt werden muss.
Es gibt natürlich auch eine andere Autorität, die sich im Internet ausformt. Und das ist die Autorität der Unternehmen, denen das Internet effektiv gehört. Egal, was ich will, wenn die 5 großen Unternehmen nicht wollen, dass ich mit einer Nachricht durchdringe, habe ich es unendlich viel schwerer, diese Nachricht zu verbreiten. Und das ist eine Autorität, mit der wir uns im Moment viel zu wenig auseinandersetzen,
sagt Marina Weißband. Sie kritisiert, dass sich die Gesellschaft zu wenig damit auseinandersetzt, dass öffentliche Räume privaten Unternehmen gehören, die gewinnorientiert agieren und nur wenig Interesse an einer demokratischen Kultur haben. Diese Autorität möchte sie schrittweise dekonstruieren.
Ja, wir verschenken gerade ein riesiges Potenzial dadurch, dass wir zwar Netze haben, die uns potenziell alle miteinander verbinden, aber wir übernehmen keine Verantwortung für diese Netze. Wir sagen zu einem netten Onkel da oben, mach du mal, erfinde du mal das alles für uns, richte das alles für uns ein und mach auch die Governance, also regiere diese Netzwerke auch für uns. Und wir lehnen uns zurück und machen uns zu Konsumenten.
Auch hier eine widersprüchliche Situation. Einerseits stellt die Digitalisierung klassische Autoritäten in Frage und schafft so mehr Freiraum für den Einzelnen.
Das Internet ist ja angetreten mit dem Tod der Autoritäten, weil die Informationen sind demokratisch, kostenlos abrufbar im Netz, überprüfbar, instantan, verändern sich außerdem ständig. Und es kommt auch immer weniger an auf das Spezialwissen von Einzelnen, sondern Vernetzung ist wichtig. Und das alles, denke ich schon, dass das klassische Autoritäten unterminiert.
Andererseits führt diese Veränderung nicht dazu, dass die Bedeutung von Autorität abnimmt.
Ich würde die These teilen, dass sie sich verändert hat, aber ich würde diametral widersprechen, dass sie sich auflöst oder dass es weniger Autorität gibt.
Autorität zeigt sich in der Digitalisierung in einem neuen technischen Gewand. Zum anderen müssen sich klassische Autoritäten wie Schule, Kirche, Staat oder Militär an veränderten Kriterien messen lassen. Für menschliche Autoritäten nennt Timo Daum zwei Trends.
Das eine ist, weg von dekretierten Autoritäten hin zu natürlichen Autoritäten oder Autoritäten, die sich beweisen müssen. Also früher galt einfach das Wort des Pfarrers zum Beispiel, ob der jetzt gut war oder nicht. Das war praktisch Gesetz. Heute würde ich sagen, gute Lehrer müssen durch ihre Arbeit überzeugen. Sie können nicht qua Position oder Job Description sagen, das war's jetzt.
Zunehmend wird auch das Tempo, in dem sich Autoritäten umstellen müssen.
Der zweite Trend würde ich sagen, dass sich die Kriterien für Autorität ständig verschieben. Mitunter sehr, sehr schnell. Aber ich finde, dass das letztendlich auch eine positive Entwicklung ist. Also wenn wir zum Beispiel in der Schule einen Taschenrechner einführen, das stellt natürlich die Autorität der Lehrer in Frage. Das empowert die Schülerinnen und Schüler. Die müssen andere Sachen lernen. Die Lehrerinnen und Lehrer müssen andere Sachen prüfen. Mit anderen Worten, sie müssen ihre Autorität und das, wie sie agieren, verändern.
Autorität Reloaded. Wer entscheidet in einer digitalen Gesellschaft? Ein Feature, geschrieben und gesprochen von Vera Linz. Regie Dörte Fiedler, Ton Frank Klein. Die Redaktion hatte Jana Wuttke.